Wir haben uns Freitagabend und gestern ziemlich intensiv, finde ich, beschäftigt mit dieser, ja, doch auch sehr, kann man sagen, direkt zur Sache kommenden Praxis aus dieser wunderbaren Lehrrede der mittleren Sammlung. Die Erklärung über die Elemente. Buddha hat seinem, ja, eigentlich seinem Schüler, aber inkognito, weil der den Buddha gar nicht als den Buddha erkannt hat, hat er seinem Schüler diese Exposition über die Elemente dargelegt und auch von vier Grundlagen, Grundsätzen gesprochen, auf denen stehend man nicht mehr von den Fluten der Einbildung mitgerissen wird. Und wenn wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, wir haben uns erst damit beschäftigt, die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Wind, Raum, erstmal dahingehend zu untersuchen, dass zwischen dem inneren und dem äußeren Element kein prinzipieller Unterschied besteht, dass das ja auch wechselt. Das Äußere wird zum Inneren, das Innere wird zum Äußeren. Und haben versucht, die Einsicht, kein Mein, kein Ich, kein Selbst da zu kultivieren und uns dadurch von der Faszination, der Identifikation mit diesen Elementen, mit der ganzen körperlichen Welt, die mit diesen Elementen zusammenhängt, zu entwöhnen und sie auch durch Leidenschaftslosigkeit verblassen zu lassen. Als nächstes haben wir uns dann dem Bewusstseinselement und einem seiner Hauptthemen zugewandt, und zwar den Empfindungen, die Empfindungen, angenehm, unangenehm, neutral, jeweils von einem Sinneskontakt abhängen und mit diesem Sinneskontakt stehen und fallen. Wir da auch einen Weg zu einer tiefen Einsicht in die wahre Natur unserer Empfindungen, also der Bewusstseinsinhalte, in diesem Falle den Empfindungen aufgezeigt bekommen vom Buddha. Was auch wieder zu einem ernüchterten, leidenschaftslosen Zustand führen kann, der dann in einen Gleichmut weiter geht, den wir gestern auch noch veredeln gelernt haben, wenn wir das so nennen wollen, durch die Arbeit, die Buddha mit dem eines Goldschmiedes verglichen hat, dass wir immer darauf achten, dass dieser Gleichmut richtig temperiert ist, weder zu sehr abkühlt, noch sich noch wieder erhitzt, sodass wir mit diesem Gleichmut dann diese wichtige Arbeit machen können, einmal darauf zu schauen, wie der Geist ständig automatisiert gerade, da ist irgendein, da noch ein Mikro an, kann ich das auch noch ausschalten. Also wie der Geist ständig automatisiert Aktivitäten aufbringt, Aktivitäten vorschlägt und dementsprechende Willensregungen, die dann da eben sich auf ein bestimmtes Ziel richten. Und in der normalen Welt kann man natürlich sagen, es ist sinnvoll, sich irgendwo einzusetzen und auch einen bestimmten Willen zu haben. Auch in der Dhamma-Praxis ist das ja eine Qualität, die auch, die uns auch nützen kann, dass wir einen gewissen Willen haben, uns hinzusetzen und zu meditieren, zum Beispiel den Willen haben, unser ethisches Verhalten zu verfeinern und so weiter. Aber an diesem Punkt in der Meditation war es eben genau die Aufgabe, einmal jeden Aktivitätsansatz, jede Willensregung, zu bemerken und dann einmal bewusst darauf auch zu verzichten und dadurch die Möglichkeit zu haben, ganz unmittelbar für sich selbst noch einmal diese unglaubliche Weisheit in den vier edlen Wahrheiten zu bezeugen. Ne, dass wir sehen, immer wenn wir durch so eine Aktivität, die ja auch rein geistig sein kann, ne, nur so ein leichter Einmischimpuls in das Erleben, das wir im Moment gerade haben, ne, ein leichter Impuls, seinen Willen irgendwo hinzurichten, und schon entsteht wieder Dukkha. Also ganz den vier edlen Wahrheiten gemäß, wenn wir da auch die subtilsten Formen von den fünf Daseinsgruppen von unserem körperlich-geistigen Erleben in irgendeiner Form für unseren Besitz, für uns selbst halten und dann anfangen, damit herumzujonglieren, dann entsteht sofort dieser Spannungszustand, dieser man könnte auch einen Krampfzustand nennen, den der Buddha eben als Dukkha uns zeigt. Ja, dieses sich verbeißen in die fünf Daseinsgruppen, in das Bewusstsein und all seine Objekte geistiger und physischer Art. Wir können sehen, wie das Dukkha nachlässt, sobald wir diesen Aktivitäten eben einfach einmal entsagen und das sind vielleicht wie so Antennen von einem Insekt oder so Greifwerkzeuge von irgendeinem Krebs oder sowas, und wenn wir die mal ruhen lassen, wenn der Geist einmal nichts machen will und nichts wollen will, dann spüren wir da eben eine Friedlichkeit, bekommen einen Vorgeschmack davon, was es heißt, wirklich an nichts in der Welt anzuhaften, weil wir etwas ganz Grundlegendes über uns und die Welt, uns in der Welt verstanden haben. Vielleicht verstanden haben, dass die Welt auch nur ein Produkt unserer eigenen Projektionen und Vorstellungen ist. Und wenn wir das schaffen, dieses Nicht-Anhaften oder dieses an nichts in der Welt haften, so erklärt das der Buddha hier, den Pukkusati, dann erlegt sich auch jede Form von Aufregung. Also sowohl Aufregung im begehrlichen als auch im ablehnenden Sinne. Also das Wort, das der Buddha hier verwendet, das heißt ursprünglich sowas wie Zittern. Das kann eben Zittern vor Aufregung, also vor Erregung, als auch Zittern vor Angst sein. Vielleicht auch mal interessant für euch, das noch nachzuvollziehen. Ganz, ganz tief drinnen ist da nicht so eine permanente, subtile Unruhe, die einfach davon kommt, dass wir immer irgendwas haben wollen, vielleicht auch gar nicht einmal wissen, was. Und vor irgendwas Angst haben und nicht einmal wirklich wissen, was. Und wir müssen uns jetzt nicht psychologisch erklären, warum das da ist und wovor wir uns eigentlich fürchten. Wir müssen nur aufhören, dran zu glauben, dass wir uns an irgendwas in der Welt festhalten können. Dann können wir uns von dieser Uraufregung, wenn wir das so nennen wollen, auch befreien. Und das ist dann dann sind wir wirklich schon auch sehr nah an dem dran, was der Buddha das Erlöschen nennt. Also es ist jetzt für die, die wirklich in der Meditation immer wieder an den Punkt kommen, wo sie durch Einsichtspraxis in so einen gleichmutigen Zustand kommen, dann kann man das auch als Wegweiser oder als Leitlinie verwenden, wie der Buddha das hier noch einmal beschreibt. Ihr könnt das ja dann auch gerne noch mal nachhören, die Anka wird das ja wieder dann auf die Dhammadana-Seite stellen oder nachlesen in der Lehrrede des Buddha, wie er da diese Schritte beschreibt. Ne? Keine Aktivitäten, keine Willensregung, dadurch haften an nichts in der Welt, dadurch dieses Sich-Legen des Aufgeregtseins. Und wenn man nicht aufgeregt ist, und zwar mit dem ganzen Hintergrund der Weisheit, den wir hier etabliert haben, dann sind wir echt in einem Bereich, wo wir es erst Anflug und ansatzweise, aber dann immer deutlicher erleben können, was es bedeutet, zu erlöschen. Und so beschreibt es der Buddha hier. Wenn er nicht aufgeregt ist, erlischt er persönlich aus sich selbst heraus. Ja, also das ist dann sozusagen der Gipfelpunkt dieser Praxis, wenn er wirklich sein volles Potenzial entfaltet hat, dann ist dieses Erlöschen auch vollständig. Und der Praktizierende oder die Praktizierende versteht dann, Geburt ist zu Ende gebracht, das heilige Leben ist gelebt, es ist getan, was zu tun war, darüber hinaus gibt es nichts mehr zu tun. Da gibt es nichts mehr zu erreichen. Also in anderen Worten, der hat dann das völlige Erwachen erreicht. Das war jetzt sozusagen der Höhepunkt der praktischen Anweisung, die der Buddha da dem Pokusati vermittelt hat. Und wir müssen da auch jetzt irgendwie keine Berührungsängste haben. Es geht hier zwar ums völlige Erwachen, aber das heißt nicht, dass das mit uns Normalbürgern nichts zu tun hat. Wir können dieser Praxis wirklich Schritt für Schritt vorgehen, auch ganz selbstbewusst da herantasten und einen Vorgeschmack davon bekommen, was da so die letzten Wegmarkierungen vor dem tatsächlichen Loslassen dann sein können, wie sich die anfühlen. Jetzt im letzten Teil der Lehrrede beschreibt der Buddha erst nochmal, wie sich das Verhältnis eines Erwachten zu seinen Empfindungen verändert. Ich werde das ein bisschen komprimiert einfach mal vorlesen. Wenn ein angenehmes, unangenehmes, neutrales Gefühl gefühlt wird, versteht er, es ist vergänglich, es gibt kein Festhalten daran, es ist nichts Ergötzliches daran zu finden. Wenn er ein angenehmes, unangenehmes, neutrales Empfinden empfindet, empfindet er es als losgelöster. Wenn er ein Empfinden empfindet, das den Körper oder das Leben zu Ende bringt, also wirklich ein Gefühl, das mit dem Tod zusammenhängt, Gefühl, das so stark ist, dass es zum Sterbeprozess dazugehört. Selbst dann versteht er, ich empfinde jetzt eben eine Empfindung, die mit dem Enden des Körpers und des Lebens zusammenhängt. Und er versteht, bei der Auflösung des Körpers mit dem Ende des Lebens wird alles, was gefühlt und alles, was empfunden wird und an dem man sich ergötzt, auf der Stelle auskühlen. Also das Auskühlen aller Empfindungen, wenn die Grundlage für die Empfindungen, das haben wir ja gestern gelernt, was war die Grundlage für die Empfindungen? Die Sinneskontakte, ne? Und ich bin echt mit Feuerhölzern. Und wenn mit dem Tod eines Erwachten diese Feuerhölzer, dass die inneren und äußeren Sinnesgebiete wegfallen, dann ist es eigentlich offensichtlich und selbstverständlich, dass jedes Empfinden auskühlt und erlischt. Also auskühlen ist ja quasi eine Begleiterscheinung des Erlöschens. Und um es nochmal noch deutlich zu machen, der Buddha hier ein Gleichnis von einer Öllampe, also die Flamme einer Öllampe, die brennt in Abhängigkeit vom Öl und vom Docht. Und sobald das Öl oder der Docht oder sogar beides aufgebraucht sind, dann erlischt diese Flamme einfach. Ja, genauso erlischt alles Empfinden, wenn die dafür nötigen, dafür nötigen Utensilien nicht mehr vorhanden sind. Also eine ganz losgelöste Haltung den Empfindungen gegenüber, wenn man auch weiß, ja, irgendwann hört das alles sowieso auf. Da brauche ich mich jetzt nicht mehr aufregen über jede einzelne Empfindung. Und jetzt kommen wir zurück zum ersten Tag und zum ersten Teil dieser Rede, wo wir, falls ihr erinnern könnt, nicht nur von den sechs Elementen gehört haben, sondern auch von vier grundlegenden Standpunkten, vier Grundlagen hat es der Panthematiker übersetzt, vier Aditanas sind das eigentlich, also auch sonst heißt es sowas wie ein Entschluss. Und die ganze Praxis mit den sechs Elementen war ja jetzt erst die erste Grundlage. Habe ich jetzt nur dazu gesagt, damit ihr das wieder einordnen könnt. Aber was der Buddha jetzt als nächstes sagt, daher jemand, der diese Weisheit besitzt, die wir jetzt gerade gestern den ganzen Tag praktiziert haben. Die Weisheit, die entsteht durch Elemente, Empfindungen und diesen gleichmutbasierten Aktivitäten und Willensregungen zur Ruhe kommen lassen, Aspekt der Praxis. Ein Bhikkhu, der diese Weisheit besitzt den höchsten Standpunkt der Weisheit. Denn dies ist die höchste edle Weisheit, nämlich das Wissen von der Beendigung allen Dukkhas. Und das wird sich jetzt weiterziehen, auch durch die anderen drei. Die sind jetzt natürlich viel kürzer als die erste Grundlage, sonst wird sich das ja nicht alles heute noch machen lassen. Das sind jetzt eigentlich alles Beschreibungen vom Endresultat unserer Praxis. Und was ich da jetzt auch bemerkenswert finde, ist, dass der Buddha immer von einem höchsten Standpunkt spricht, der höchste Standpunkt der Weisheit, die höchste edle Weisheit. Um uns vielleicht noch einmal zu verdeutlichen, was ist letzten Endes der eigentliche Sinn, der eigentliche Zweck dieser Grundlagen. Na, wenn wir von Weisheit sprechen, da kann man sich alles Mögliche darunter vorstellen. Na, wenn man jetzt nicht gerade explizit im buddhistischen, im frühbuddhistischen Kontext unterwegs ist, dann kann Weisheit heißen, dass man irgendwie ein entspannter Typ ist oder sowas. Und dem Buddha ist es hier nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, was versteht er unter der höchsten Weisheit. Und die höchste Weisheit ist jetzt nicht irgendwas Spektakuläres, wo man irgendwelche tollen Aussagen treffen kann, sondern die höchste Weisheit ist, dass das Dukkha aufhört. Also wieder ganz beinhart praktisch vom Buddha, es geht ihm um nichts anderes, als dass das Dukkha aufhört. Es geht eben nicht darum, dass man irgendwie eine tolle charismatische Ausstrahlung hat und sich dann als Weisheitsguru feiern lässt. Es geht darum, dass Dukkha aufhört. Und wenn Dukkha nicht aufgehört hat, dann hat die Weisheit nicht ihren Höhepunkt erreicht, so einfach. Also das ist so ein bisschen diese besondere Schönheit in den frühen Lehrreden, dass der Buddha wirklich ganz kompromisslos, man kann ihm kommen, von welcher Seite man möchte, es endet immer darin, dass es ihm eigentlich, was ihm wirklich wichtig ist, dass wir es schaffen, das Dukkha zu beenden. weil er eben in seiner eigenen Erfahrung gesehen hat, ja, worauf sonst kann es nur irgendwie ankommen, wenn nicht darauf. Entschuldigung, bin kurz abgelenkt, weil eine klitschnasse Katze auf meinen Schoß springen möchte. Ja, du machst mir jetzt auch ein bisschen Ducker gerade. Komm, leg dich da. Okay. Natürlich hat die Katze nicht mein Ducker gemacht. Das mache ich schon selber. Aber ja, ich gehe dir auch sogar. Gut, wir haben noch drei Grundlagen, die wir uns gemeinsam anschauen können. Abgesehen von der Weisheit. Die Weisheit haben wir jetzt gut in Theorie und Praxis kennengelernt. Und können einmal schauen, ob wir auch von der Beschreibung der anderen drei Grundlagen vielleicht was mitnehmen können für so die Ausrichtung unserer Praxis. Da lese ich einfach mal vor. Diese Befreiung, die hier gerade ja so schön geschildert wurde mit dieser Losgelöstheit von den Empfindungen, dem Auskühlen der Empfindungen, Befreiung von Dukkha. Seine Befreiung, also die des Praktizierenden, seine Befreiung, Entschuldigung, die auf der Wahrheit gegründet ist, ist unerschütterlich. Denn jenes ist unecht, was eine trügerische Natur hat. Und jenes ist echt, was eine untrügerische Natur hat, das Erlöschen. Daher, der diese Wahrheit besitzt, besitzt die höchste Grundlage, den höchsten Standpunkt der Wahrheit. Denn dies ist die höchste edle Wahrheit, nämlich das Erlöschen, das eine untrügerische Natur hat. Also vom Standpunkt des Erlöschen aus betrachtet, ist alles, was wir im normalen Leben erleben, alles, was quasi diesseits des Erlöschens ist, eine Form der Illusion, der Unwahrheit, der Unwirklichkeit. Gar interessant, was der Buddha hier für Begriffe verwendet. Von Nibbana sagt er, es ist Amosa Dhamma, also es hat die Natur des Nichts, des Nichtverlogenen sozusagen. Das Wort Musavada kennt ihr vom Sila nehmen vielleicht. Musavada wäre Manisika. Also ich will mich darin üben, von falscher, unwahrer Rede Abstand zu nehmen. Das ist Musa. Und hier haben wir auch das gleiche Wort. Amosadhamma. Und auch ganz spannend, da so eine Verbindung zu sehen zwischen so einem augenscheinlich einfachen Teil der Praxis, nicht zu lügen, und diesem höchsten Aspekt der Wahrheit. Weil selbst da sich Zusammenhänge finden. Ich habe mich dann erinnert, es gibt eine ja, traditionelle Ansicht, dass der Buddha in vielen, vielen früheren Leben, da war er natürlich noch nicht erwacht, aber und hat auch halt auf seinem Werdegang schon immer wieder auch unheilsame Taten begangen. Er war ja noch nicht fertig, aber es heißt, was er angeblich, das ist jetzt vielleicht auch nur eine Legende, wir wissen es nicht, aber auch Legenden haben ja manchmal einen informativen Charakter, angeblich, was er jetzt schon viele, viele Leben nicht mehr gemacht hat, war die Unwahrheit zu sprechen. Es ist halt so traditionell die Ansicht, dass die Wahrheit auch im normalen weltlichen Gebrauch so furchtbar wichtig ist, weil wenn es dann an diese subtilen Punkte kommt, wo wir wirklich einmal mit uns selber ehrlich sein müssen, dann kommt uns das natürlich total zugute, wenn wir die Angewohnheit haben, radikal ehrlich zu sein. Ja, und also die radikalste Form der Ehrlichkeit oder der Wahrheitsliebe ist dann eben in der eigenen Praxis am angemessenen Punkt wirklich sich einzugestehen, dass alles, was nicht erlöschen ist, in Wirklichkeit nur eine Illusion ist, dass wir dieses ganze Leben, solange es irgendwie unter dem Ich-Einfluss steht, eigentlich eine ständige Selbstbelügung ist. Gut, ich merke, ich muss ein bisschen Gas geben, sonst komme ich da nicht durch. Als nächstes haben wir die Grundlage des Verzichts, Jaga. Also vielleicht nochmal ein Unterschied zur Großzügigkeit, die ja meistens angenehm und uns quasi leicht von Händen geht. Und Verzicht kann auch etwas sein, wo wir uns vielleicht mehr einen Ruck geben müssen, um etwas wirklich herzugeben und loszulassen. Und das verstehe ich auch hier in diesem Wort Jaga. Also Verzicht. Also früher, als er unwissend war, entwickelte er gewohnheitsmäßig Daseinsstützen. Jetzt sind jene von ihm überwunden worden, an der Wurzel abgeschnitten, einem Palmenstumpf gleichgemacht, beseitigt worden, so dass sie künftigem Entstehen nicht mehr unterworfen sind. Daher, er, der diesen Verzicht besitzt die höchste Grundlage des Verzichts. Denn dies ist der höchste edle Verzicht, nämlich das Zerfallenlassen aller Daseinsstützen. Das ist ein Begriff, den manche von euch von mir auch schon gehört haben. Wir haben das beim letzten Wochenende auch durchgemacht. Zap upadi pati nisago. Upadis waren immer diese Daseinsstützen. Also das, was wir uns aus den geistig-körperlichen Erlebensfacetten eben immer zusammenbasteln an Identifikationsstützen, die dann irgendeine Form von Ich-Dasein stützen sollen, natürlich immer dem immer wieder scheitern muss, weil es ja keine beständige Grundlage gibt, die sich da wirklich stützen lässt. Also das Loslassen, das Auseinanderfallen lassen dieser Daseinsstützen ist die höchste Form von Verzicht. Wenn wir uns dessen mal bewusst werden, dann wird vielleicht auch wieder die Richtung der ganzen Praxis klar, dass wir vielleicht auch versöhnlicher mit uns insgesamt als Mensch umgehen können. Hat eigentlich was sehr Versöhnliches, finde ich, zu sagen, ich muss jetzt nicht jede einzelne psychologische Unvollkommenheit von mir ausbügeln, bis ich irgendwann dieser perfekte Mensch bin, den die Gesellschaft von mir erwartet. Ich muss eigentlich nur alles zerfallen lassen und dann wird es gut sein. Und auf der anderen Seite ist das natürlich ein Verzicht wie kein anderer. Ich kann jetzt sagen, ich verzichte mal auf Kaffee trinken oder ich verzichte auf Schokolade essen. Gut, meistens machen wir das halt dann mit einem Trick, dass wir uns stattdessen irgendwas anderes gönnen oder dann das zumindest uns auf die Fahnen schreiben, dass ich jetzt einen Monat keine Schokolade gegessen habe oder ich weiß nicht was. Natürlich ein banales Beispiel, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ne? Also Verzicht im normal in unserem Leben geht es bei Verzicht immer darum, eigentlich wieder uns zu perfektionieren. Letzten Endes eine neue Daseinsstütze zu schaffen. Und hier geht es einmal wirklich darum, auf dieses Stützen selber zu verzichten. Zu sagen, ich lass es einfach mal auseinanderfallen. Ich brauche das nicht mehr, dieses Ich-Gebäude, das nur mit 100 Stützen und Gerüsten überhaupt noch so halbwegs über die Runden kommt. Und wir haben den Frieden noch als vierte Grundlage oder vielleicht besser gesagt die Friedlichkeit, weil es hier schon auch um, sagen wir mal, die soziale Auswirkung des Erwachens geht. Und zwar wird gesagt, früher, als der Mensch unwissend war, erlebte Habgier, Gier, Begierde, erlebt Zorn, Übelwollen und Hass, erlebt Unwissenheit und Verblendung. Also die klassischen drei Wurzeln des Unheilsamen. Jetzt ist das aber von ihm aufgegeben worden, an der Wurzel abgeschnitten, einem Palmstumpf gleichgemacht, beseitigt, so dass es künftigem Entstehen nicht mehr unterworfen ist. Er, der diesen Frieden besitzt, besitzt die höchste Grundlage, den höchsten Standpunkt des Friedens. Denn dies ist der höchste edle Frieden, nämlich die Befriedung von Gier, Hass und Verblendung. Also vielleicht zeigt uns auch nochmal, wie allumfassend wir da wirklich zu einem friedlichen Menschen werden können, wenn wir einfach die Wurzeln des Unheilsamen, also einfach, wenn wir die Wurzeln des Unheilsamen loswerden, ja, müssen wir irgendwie uns nicht mehr zu irgendwelchen Gruppen, Gesprächstherapien treffen, weil wir haben ja die Wurzel rausgezogen von dem, was alles Unfriedliche in einem Menschen jemals erzeugen kann. Soll natürlich nicht heißen, dass solange wir noch nicht so weit sind, dass wir nicht auch uns sozial auf verschiedenste Art um einen friedlichen Umgang bemühen sollen. Aber hier einmal vom Buddha gesagt zu bekommen, das ist die höchste Form der Friedlichkeit. Ja, kann uns ja auch wieder eine zusätzliche Motivation in der Praxis geben, dass wir sagen, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang meiner Dhamma-Laufbahn hat mir eine Sache, die mich gereizt hat, war einfach die Vorstellung, ja, wenn ich mich befreie von Gier, Hass und Verblendung, dann werde ich auch nie mehr zu meinen Mitmenschen, zu meinen Mitwesen irgendwie mich unheilsam verhalten können. Ja, also auch ein ganz empathischer und altruistischer Anteil, ne? dass wir sagen, so im unerwachten Zustand möchte ich mich meinen Mitwesen eigentlich nicht zumuten. Wenn wir alles so denken würden. Also, wenn wir auf diesen vier Grundlagen stehen und verstanden haben, dass man die Weisheit nicht vernachlässigen soll, die Wahrheit aufrechterhalten, den Verzicht pflegen und für den Frieden üben, wenn wir das verinnerlicht haben, dann spülen die oder dann reißen einen die Ströme der Einbildungen nicht mehr mit. Und dadurch, dass wir auf diesen Grundlagen stehen. Und jemand, der von den Strömen der Einbildung nicht mitgerissen wird, wird eben ein friedlich Gestillter genannt, ein Munisanto. Noch ganz, ganz kurz zum Abschluss mit den Strömen der Einbildung ist gemeint, dieses Gefühl, dieses Erleben, das wir im unerwachten Zustand haben, ich bin dies, ich werde sein, ich werde nicht sein. Und jede Form von ich bin Dasein, das wir uns vorstellen können in Gegenwart oder Zukunft. Ja? Und von diesen Einbildungen sagt der Buddha eben, dass es eigentlich etwas Ungesundes ist, sowas wie eine Schwellung oder wie ein Stachel, der uns immer wieder ins Dukkha hinein treibt. Und wie wunderbar ist das, wenn wir das auch nur einmal vorstellen, ein Zustand, in dem diese ganz grundlegende Vorstellung, ich bin und drum bin ich irgendetwas und drum ist das alles furchtbar wichtig, was ich da jetzt erlebe, wenn wir uns einmal von dieser wahren Vorstellung wirklich befreien können und ganz losgelöst einfach ohne Dukkha sein können. Gut, vielen Dank. Dann war es das mal für jetzt und wir treffen uns noch zu einer Meditation um 10 Uhr.